Es ist Oktober 2011. Dirk Lindemann sitzt auf der Anklagebank im Amtsgericht Gelsenkirchen-Buer. Zum ersten Mal, seit Susanne den Kontakt abgebrochen hat, sieht sie ihn dort wieder. Den Mann, der laut Staatsanwaltschaft ihr Treppenhaus anzünden wollte. Den Mann, der mutmaßlich ihren Sohn in Lebensgefahr gebracht hat. Den Ehemann ihrer verschwundenen Freundin. 1,5 Jahre ist der Brand jetzt her. Annette wird seit bald 15 Monaten vermisst.
Ich meine, wenn ich daran denke, wie ich da reingegangen bin, ich wusste ja noch nicht mal, wie ich heiße. Ich musste mich ja erst mal sammeln, als ich mich da auf den Stuhl gesetzt habe. Ist ja alles unfassbar gewesen. Das war auch unfassbar.
Die Staatsanwaltschaft wirft Dirk Lindemann versuchte schwere Brandstiftung vor. Und Susanne wird erfahren, warum Dirk das Feuer legen wollte. Gelsenkirchen im Frühsommer 2010. Eine Frau verschwindet. Kein Abschied, keine Antworten. Was geschah mit Annette Lindemann? Ein True Crime Podcast über einen ungeklärten Vermisstenfall. Hi, ich bin Lea Tokarski, Reporterin für 4 NRW-Lokalradios. In diesem Podcast hört ihr von den Recherchen meiner Kolleginnen Annika Fischer und Anja Wölker von der WAZ. Als Hostin begleite ich euch durch den Fall, an dem wir gemeinsam über Monate gearbeitet haben. In dieser Folge nehmen wir euch mit in den Gerichtssaal. Welche Beweise hat die Staatsanwaltschaft, die gegen Dirk Lindemann sprechen? Und gibt es eine Verbindung zwischen dem Verschwinden seiner Frau Annette Lindemann und dem Feuer im Haus ihrer Freundin?
Akt 1. Beweisaufnahme.
Der Prozess beginnt am 18. Oktober 2011 am Amtsgericht Gelsenkirchen-Buer um 10 Uhr. Doch es kommt zu Verzögerungen, berichtet Radio Emscher Lippe.
Der Verteidiger des Polizisten, der hat gleich zu Beginn unter anderem Befangenheitsanträge gestellt und die Aussetzung des Verfahrens beantragt. Sein Mandant sei wegen psychischer Belastung nicht verhandlungsfähig, erklärte der Verteidiger. Das Gericht musste sich dann immer wieder zur Beratung zurückziehen und so konnte der eigentliche Prozess erst mit einigen Stunden Verspätung beginnen.
Es geht bei den Problemen nicht um den Brand. Es geht um Dirk Lindemanns Familie. WAZ-Gerichtsreporter Stefan Wette schreibt in einem Artikel über den Prozess und die Begründung von Lindemanns Verteidiger. Dirk Lindemann stehe nicht nur unter dem Druck, Zitat, als Mörder seiner Frau verdächtig zu werden. Sein 13-jähriger Sohn sei zudem an Krebs erkrankt und bedürfe der intensiven Betreuung durch den Vater. Zitat Ende. Doch die Richter sind nicht überzeugt. Es diene nur der Verschleppung, stellen sie fest, wie Wette schreibt. Sie weisen den Antrag ab. Die Verhandlung beginnt. Susanne kommt nur für ihre eigene Zeugenaussage in den Gerichtssaal. Ein Blickkontakt zwischen ihr und Dirk gibt es nicht. Freunde, die dabei waren, berichten Susanne später von der Verhandlung.
Ja, die Nerven, die waren schon ziemlich runter. Weiß man nicht, was man so, das eine oder andere, was da sich so noch ereignet hat, wie man das dann als Zuschauer aufnimmt und dann da ruhig sitzen bleiben soll. Das habe ich mir erspart. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass ich das noch oben drauf packen kann.
Im Gericht werden SMS vorgelesen. Es sind Nachrichten, die Dirk Lindemann damals mitten in der Nacht an seine schwangere Geliebte schickt. Versandt in den Stunden, nachdem Susanne in ihrem Hausflur Rußflecken und Treppenstufen voller Benzin entdeckt. Für die Ankläger sind diese Nachrichten Beweise, die Dirk Lindemann als Täter überführen.
Angeblich wurde versucht, Susanne zu verbrennen. Ist dann abends wach geworden, weil er irgendwas gehört hat im Hausflur. Als er nachschaute, stank alles nach Benzin. Susanne völlig aufgelöst. Ich habe dann auf der Wache angerufen. Der sagte, der ganze Hausflur wäre völlig durchnässt mit Benzin. Das tropfte schon runter. Hinter der Haustür hätten sie irgendwas Verbranntes entdeckt. Wie durch ein Wunder ist das nicht in Brand geraten. Die wohnen oben unterm Dach. Das hätten die nie überlebt.
Für das Schöffengericht, ein Richter, zwei Laien, ist offensichtlich. Die SMS enthalten Täterwissen. Denn unter anderem diese Details. Das tropfende Benzin, etwas Verbranntes. Davon kann Dirk Lindemann in der Tatnacht nichts wissen. Niemand hat ihm davon erzählt. Dieses Verbrannte, das ist der Stofffetzen, der im Flur angezündet worden ist. Hätte sich das Feuer bis unter das Dach ausgebreitet, hätte Susannes Sohn, der oben schlief, nicht mehr gerettet werden können. Das sagt ein Brandsachverständiger vor Gericht. Und Dirk Lindemann war offenbar bewusst, wie gefährlich die Situation war. In einer weiteren SMS an seine Geliebte schreibt er in jener Nacht:
Ich verstehe das nicht. Das ist eine versuchte schwere Brandstiftung mit versuchter, zumindest fahrlässiger Tötung.
Die Polizei entdeckt nach dem Brand weitere Indizien. Im Keller von Dirk Lindemanns Zweitwohnung finden sich Stofffetzen und ein Kanister mit Benzin. Die Handydaten von Dirk zeigen: Als die Brandstiftung geschieht, hält er sich in der Nähe des Tatorts auf. Das Amtsgericht Gelsenkirchen-Buer verurteilt Dirk Lindemann wegen versuchter schwerer Brandstiftung zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft. Unmittelbar nach dem Feuer hatte sich Susanne immer wieder gefragt, ob sie einen Feind habe. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Susannes Feind ist der Ehemann ihrer Freundin Annette.
Hat das Urteil dann noch irgendwas mit Ihnen gemacht emotional? War das eine Erleichterung? Haben Sie sich, naja, gefreut? Oder hatten Sie das Gefühl, das ist hier noch nicht zu Ende?
Also ich hatte nur so das Gefühl, dass das Urteil nichts an der Sache ändert. Da ist so viel kaputt gegangen, dass ob der jetzt das bekommen hätte oder 20 Jahre und nie mehr rauskommen, das hätte jetzt nichts daran geändert, dass das eine ganz hässliche Sache ist. Also man hat sich da hin und her Gedanken gemacht. Aber die Nerven waren da auch so blank gewesen. Das Urteil hat mich nur beruhigt, um dass man mir Glauben geschenkt hat, sozusagen. Da muss man ja schon dankbar sein, dass man nicht noch als Täter rausgeht, wenn keine Zeugen da sind. Also ich war nur froh, dass es vorbei war, dass ich da nicht mehr hin muss und dass es gerecht gefallen ist.
Der Brandfleck im Hausflur von Susanne wird sie noch Jahre nach dem Urteil an die Tat erinnern. Erst wird die Stelle provisorisch abgekratzt und überspachtelt, erzählt sie meinen Watz-Kolleginnen Anja und Annika. Sie schaut fast täglich drauf. Jahre später wird das Treppenhaus komplett renoviert. Trotzdem schaut sie auf den Fleck.
Der ist ja innerlich noch da.
Akt 2. Das Motiv.
Dirk Lindemann ist also verantwortlich für den Brand im Haus der Freundin seiner Frau. Aber warum? Er will verhindern, dass sein Doppelleben herauskommt. Seine Beziehung mit seiner schwangeren Geliebten während der Ehe mit seiner Frau. Um diese Beziehung geheim zu halten, erfindet er Ausreden, Lügen und legt sogar ein Feuer. Diese Details gibt Dirk Lindemann selbst zu. Aber erst vor einem anderen Gericht in nächster Instanz. Denn nach dem ersten Prozess vor dem Amtsgericht Gelsenkirchen-Buer geht er in Berufung. Im März 2012 wird der Fall vor dem Landgericht Essen noch einmal neu aufgerollt. Zeugen und Sachverständige werden ein weiteres Mal vernommen. Die Beweise werden erneut geprüft. Wieder berichten Watz und Radio M. Schalippe.
Dirk Lindemann hat zu Beginn des Berufungsprozesses eine Erklärung von seinem Anwalt vorlesen lassen. Er glaubt an eine Verschwörung von Justiz und Polizei, weist alle Vorwürfe von sich. Er sagte, er hätte den Brand nicht gelegt, sondern nur durch ein Telefonat davon erfahren. In einer SMS hatte Lindemann etwas geschrieben, was nur der Täter wissen konnte. Er sagte dazu, dass er die Infos von einem Kollegen hatte.
Watz-Gerichtsreporter Stefan Wette schreibt über die Erklärung von Lindemann. Darin geht es nicht nur um die Brandstiftung, es geht auch um Annette. Einige Sätze, die Wette zitiert, haben wir nachsprechen lassen.
Die Polizei übte erheblichen Druck auf mich aus. Hilfestellungen, die ich geben wollte, wurden abgelehnt.
Gut einen Monat nach dem Verschwinden von Annette habe Dirk Lindemann sich deshalb entschieden, gegenüber den Ermittlern keine Angaben zum Verschwinden seiner Ehefrau mehr zu machen. Aber vor Gericht räumt er nun ein, seine Geliebte angelogen zu haben.
Das Verhältnis war ernst gemeint, meine Frau mir nicht egal. Ich konnte mich nicht entscheiden und brauchte Zeit, die ich mir mit Lügen erkaufte.
Aber was hat dieses Lügengeflecht mit dem Feuer zu tun? Musik Anja, was hat das Gericht durch Dirk Lindemanns Aussagen feststellen können?
Ich sag mal, der Ursprung von allem ist die außereheliche Affäre von Dirk Lindemann. Das wissen wir aus der schriftlichen Urteilsbegründung vom Landgericht in Essen. Von der Beziehung zu seiner schwangeren Geliebten erzählt er seiner Frau Annette nichts. Seine Befürchtung ist, wenn Annette davon erfährt, trennt sie sich. Und dann wird Dirk Lindemann auch von seinen Kindern getrennt, seinen, wie er sagt, geliebten Kindern. Das fürchtet er am meisten. Er ist, sagt er vor Gericht, deshalb noch nicht bereit, einen Schlussstrich zu ziehen. Auf der anderen Seite steht seine Geliebte. Er erzählt ihr, Annette und er seien getrennt, die Scheidung sei längst eingereicht und er zeigt ihr die entsprechenden Scheidungsunterlagen. Die sind aber gefälscht.
Also das ist ja, finde ich, schon ein heftiger Schritt.
Es geht weiter damit, dass Dirk Lindemann seiner Geliebten sagt, Annette sei schon aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, aber tatsächlich leben Dirk und Annette noch zusammen. Dazu kommt, Dirk Lindemann bucht mit seiner Geliebten Urlaube. Er weiß aber jedes Mal schon vorher, er kann diese Urlaube gar nicht antreten.
Klar, dann hätte Annette wahrscheinlich Verdacht geschöpft.
Richtig, er braucht also Ausreden. Bei der ersten Absage behauptet er, dass Annette im Krankenhaus liegt. Der nächste Urlaub kann nicht stattfinden, weil Dirks Vater gestorben sei. Aber alles gelogen.
Das ist ja dann keine kleine Notlüge mehr, den Tod eines Familienmitglieds zu erfinden.
Nee, absolut nicht. Und im Laufe der Beziehung von Dirk Lindemann und seiner Geliebten geht es dann zunehmend darum, dass die Frau Annette unbedingt treffen will. Ihr ist es offenbar außerordentlich wichtig, Annette kennenzulernen. Doch auch dieses Treffen findet nicht statt. In einem Fall sagt Dirk, seine Schwester sei gestorben. Ein anderes Mal ist es ein Bruder.
Also die Urlaube finden nicht statt. Ein Treffen mit Annette fällt immer wieder ins Wasser und die Gründe sind jedes Mal angebliche Todesfälle. Das wären ja super viele schreckliche Zufälle, oder? Hat die andere Frau nicht irgendwann mal Verdacht geschöpft?
Ja, sie schöpft Verdacht. Sie findet auch heraus, dass der beschriebene Bruder noch lebt und sie trifft auf den Vater von Dirk Lindemann lebend, obwohl der ja auch tot sein soll.
Die Geliebte weiß also irgendwann, dass Dirk sie anlügt, mehrmals.
Ja, zu den Lügen gehören aber nicht nur die Todesfälle. Dirk Lindemann erzählt auch, Annette sei an Brustkrebs erkrankt. Die Geliebte sieht Annette aber dann zufällig auf der Straße und hat den Eindruck, Annette wirkt gesund.
Also merkt sie auch da, dass irgendwas nicht stimmt?
Irgendwas stimmt nicht genau. Also Dirk Lindemann erzählt ihr, dass die Erkrankung unterschiedliche Phasen hat. Jetzt sei es eben eine bessere Phase. Doch nun will die Geliebte erst recht mit Annette sprechen und ihr sagen, sie sei bereit, sich wegen der Krankheit aus der Beziehung mit Dirk zurückzuziehen.
Heißt also, wenn Annette und die Geliebte miteinander sprechen würden, würde das gesamte Lügengeflecht aufgedeckt werden. Annette würde vom Ausmaß der aktuellen Beziehung erfahren und von den erfundenen Geschichten, also auch von ihrem eigenen vermeintlichen Brustkrebs. Und die Geliebte würde wiederum erfahren, dass Annette und Dirk überhaupt nicht geschieden sind. Also muss er mit allen Mitteln verhindern, dass die beiden Frauen aufeinandertreffen.
Und damit sind wir nun beim Feuer im Treppenhaus von Susanne.
Weil es hier auch wieder irgendwie darum geht, dass Annette und die Geliebte hätten aufeinandertreffen können?
Genau, Dirk hat mit seiner Geliebten abgemacht, die Frau soll seine Kinder bei ihm zu Hause abholen, um Dirk zu besuchen. Der ist angeblich in Chur in Norddeutschland.
Dann wäre die Geliebte ja beim Abholen der Kinder auf Annette getroffen. Das geht ja nicht, das wäre ein krasses Risiko. Warum verabredet Dirk sowas dann überhaupt?
Ich kann mir das nur so vorstellen, es passt in die Darstellung, dass er mit seiner Geliebten eine vermeintlich normale Liebesbeziehung führt. Und da gehört halt auch dazu, die Kinder aus erster Ehe abzuholen. Aber so oder so, das Abholen darf nicht stattfinden. Und damit das nicht passiert, braucht Dirk eine Ausrede, das Feuer im Haus von Susanne.
Das Feuer, das er selbst legt, wie vom Gericht festgestellt wird. Durch die beiden Gerichtsprozesse wird Susanne klar. Die Brandstiftung hat gar nichts mit ihr zu tun. Die Gefahr, in der sich ihr Sohn befand, hat nichts mit ihr persönlich zu tun. Es geht um Dirk Lindemann und sein Doppelleben.
Wie kann man so egoistisch sein und Menschen, mit denen man jahrelang ein gutes Verhältnis hatte, sowas antun? Ne? Das ist ja wirklich, er hat mich ja tatsächlich in Ausnahmezustand versetzt. Und also ich hätte mir wenigstens gewünscht, dass der den Mut besitzt und wenigstens Entschuldigung sagt im Nachhinein. Ich weiß nicht, wie man sowas kompensieren kann. Das wie ich das wieder gerade sagte, ein menschlicher Verstand versteht das nicht. Also ein normal tickender.
Dirk Lindemanns Verteidiger hat wieder auf Freispruch plädiert. Doch das Landgericht Essen verurteilt ihn zu 2 Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung. Dirk Lindemann hat aus krass eigensüchtigen Motiven gehandelt, stellt die 10. kleine Strafkammer fest. Das Urteil fällt milder aus als am Amtsgericht. Dirk Lindemann hat seine Lügengeschichten eingeräumt. Der Verurteilte muss nicht ins Gefängnis. Ann-Kathrin Krügel berichtet darüber am nächsten Tag in der Morgensendung von Radio Emscher-Lippe.
Das Gericht war nach den 3 Prozesstagen fest davon überzeugt, dass Dirk Lindemann im April 2010 das Feuer im Haus einer Freundin seiner Frau gelegt hat. Damals war Annette Lindemann noch nicht verschwunden und es bahnte sich an, dass seine Geliebte auf die Ehefrau treffen könnte. Deshalb und weil er in einer SMS sehr früh etwas geschrieben hat, was nur der Täter wissen konnte, ist das Landgericht in Essen von seiner Schuld überzeugt. Staatsanwalt Markus Schütz hatte 2 Jahre Haft gefordert. Er ist mit der Bewährungsstrafe zufrieden.
Vom Strafmaß her entspricht das Urteil dem von mir Beantragten. Der einzige Unterschied ist, dass das Gericht, anders als ich, zur Erkenntnis gelangt ist, dass hier nochmal eine Strafaussetzung zur Bewährung in Betracht kommt. Aber insgesamt bin ich mit diesem Urteil zufrieden.
Etwas anders sieht das bei Lindemann-Verteidiger Axel Nagler aus.
Also ich will nicht sagen enttäuschend. Das ist eine Sache, die man so oder so sehen kann. Ich bin allerdings über einige Argumentationsbrüche in der mündlichen Urteilsbegründung gestolpert. Gleichwohl bin ich der Meinung, dass die Bewertung an entscheidenden Punkten nicht richtig ist.
Gestern im Gericht konnte mir Nagler noch nicht sagen, ob er und sein Mandant gegen das Urteil Revision beim Oberlandesgericht in Hamm einlegen werden.
Und was ist mit dem Verschwinden von Annette Lindemann? Hat das am Gericht gestern irgendeine Rolle gespielt?
Nein, gestern ging es nur um die schwere versuchte Brandstiftung. Trotzdem hat der Richter bei der Urteilsverkündung gesagt, dass alles irgendwie zusammenhängt und deshalb nicht ganz außer Acht gelassen werden kann. Was mich überrascht hat, er hat fast wörtlich zu Dirk Lindemann gesagt, dass der seine Kinder gar nicht so sehr lieben könne, wie er immer behauptet, weil er durch alle seine Handlungen eben in Kauf genommen habe, dass sie in einer Situation landen, in der sie jetzt sind, ohne Mutter und mit einem vor Gericht stehenden Vater.
Dirk Lindemann wird zwar später Revision beim Oberlandesgericht einlegen, doch damit hat er keinen Erfolg. Nach dem ersten Prozess am Amtsgericht und dem Berufungsprozess am Landgericht ist das Urteil jetzt rechtskräftig. Dirk Lindemann ist schon seit Juni 2010 aus dem Polizeidienst suspendiert. Mit der Strafe verliert er endgültig seinen Beamtenstatus. Und damit auch den Anspruch auf seine Altersversorgung. Susanne hingegen bekommt ein kleines Stück Gerechtigkeit.
Als das erste Urteil fiel, da war ich natürlich erstmal erleichtert und als es dann weiterging, dann war natürlich diese Ungewissheit wieder da. Aber die Erkenntnis, was soll sich da großartig ändern? Ich fand das jetzt ziemlich sicher. Und natürlich war ich auch da mit den Nerven runter, weil dieser ganze Prozess um Annette, der war ja auch noch im Gange. Da sicher kann man sich ja nie sein. War ich natürlich froh, als ich das auch überstanden hatte und dass er dann gesagt hat, er würde in Revision gehen, das kam auch an und das ging aber ja auch ziemlich schnell, dass gesagt wurde, das findet nicht statt und dann war das schon eine ziemliche Erleichterung, dass der Brocken beiseite gelegt werden kann. Man reißt sich halt um sowas nicht, ne?
Alles hängt irgendwie zusammen, hat der Vorsitzende Richter am Landgericht Essen gesagt. Aber wenn der Brand bei Susanne und das Verschwinden von Annette miteinander zu tun haben sollten, was ist dann mit der Gerechtigkeit für Annette? Wenige Wochen nach dem Urteil gegen Dirk Lindemann stirbt Felix. Der älteste Sohn der Lindemanns war schwer an Krebs erkrankt. Der 12-Jährige verliert seinen Kampf am 11. November 2011. Seine Mutter ist nicht bei ihm. Annette ist seit 1,5 Jahren verschwunden.
Die Vorstellung ist furchtbar. Also die Vorstellung, dass ein Kind das Recht auf seine Mutter genommen wird und dass auch einer Mutter das Recht auf die Kinder genommen wird, das ist fürchterlich. Man muss ja auch umgekehrt überlegen, was ihr alles genommen wurde.
Das stimmt. Haben die Kinder Mama gesagt?
Im Gespräch zwischen Susanne, Annika und Anja wird es still.
Ja.
Für Susanne ist die Geschichte mit dem Urteil gegen den Brandstifter nicht vorbei. Sie vermisst ihre Freundin Annette. Der Verlust belastet sie. Und die Frage, welche Rolle spielt Dirk dabei? Wo liegt der Zusammenhang zwischen beiden Fällen, von dem die Strafkammer gesprochen hat?
Akt 3. Eine Verbindung?
Annika, wir kennen jetzt das Lügengeflecht von Dirk Lindemann. Wir wissen, Annettes Freundinnen haben sie bei ihrem letzten gemeinsamen Frühstück bedrückt erlebt. Und wir wissen, Annette hat am Abend ihrer mutmaßlichen Tötung vergeblich versucht, Susanne anzurufen. Könnte das nicht alles zusammenhängen?
Tatsächlich können wir feststellen, dass die Ereignisse, die versuchte Brandstiftung und Annettes Verschwinden, zeitlich nah beieinander liegen. Dazwischen vergehen 5 Wochen. Und in jener Phase wächst der Wunsch von Lindemanns schwangerer Partnerin nach einem Treffen mit dessen Frau.
Könnte es da nicht sein, dass die Geliebte und Annette in diesen Wochen doch irgendwann aufeinander getroffen sind? Dass das Lügengeflecht nicht erst vor Gericht, sondern schon vorher herausgekommen ist, im wirklichen Leben?
Das könnte man mutmaßen, ja.
Okay, stellen wir dazu mal Hypothesen auf. Könnte es nicht sein, dass Annette Ende Mai von Dirks Affäre erfahren hat? Von der Affäre mit einer Frau, die von ihm schwanger ist. Und auch von der angemieteten Zweitwohnung, für die Dirk Geld ausgegeben hat. Vom Doppelleben und den Lügen, um alles zu verheimlichen. Vielleicht hat Dirk ja sogar selbst davon erzählt.
Das wissen wir leider alles nicht. Was wir sicher wissen ist, Dirk Lindemann hat im Prozess um die Brandstiftung ausgesagt, dass er all seine Lügen aufklären wollte. Aber frühestens im Sommer 2010. Vielleicht hatte er das wirklich vor. Vielleicht auch nicht. Allein sein Doppelleben und der Wunsch, es geheim zu halten, beweisen noch keine Straftat. Aber natürlich ist es denkbar, dass Annette etwas erfahren hat und beim Frühstück mit ihren Freundinnen deshalb bedrückt wirkte. Dass sie darüber nachgedacht hat, was sie nun tun soll. Dirk vor die Tür setzen? Ihre eigenen Taschen und die der Kinder packen und gehen? Möglicherweise wollte Annette ihrer Freundin Susanne davon erzählen. Den Schmerz mit ihr teilen, sich Rat holen. Bevor sie Dirk damit konfrontiert.
Und vielleicht kam es zu genau dieser Konfrontation am ESC-Abend im Schlafzimmer der Lindemanns. Vielleicht ist es laut geworden, ein handfester, vielleicht sogar körperlicher Streit. Ich denke da jetzt an ein Schubsen, Schlagen, ein Gerangel oder so. Es könnte ja sein, dass Annette dabei tödlich verletzt wurde, deshalb auch das Blut im Schlafzimmer.
Klingt plausibel, das muss die Polizei aber beweisen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Wir können nur alle möglichen Theorien aufstellen. Wenn Dirk erkannt hat, dass Annette über alles Bescheid weiß, muss ihm klar gewesen sein, mein Leben, wie es bisher war, ist hier zu Ende. Aber dass er deshalb die Mutter seiner Kinder tötet, es kann auch alles ganz anders gewesen sein. Vielleicht wusste Annette doch nichts von der Affäre, wirkte wegen ihres kranken Sohnes bedrückt. Das Blut im Schlafzimmer könnte auch von etwas anderem kommen. Vielleicht hat sich jemand gestoßen, geschnitten, ist hingefallen. Auf einen Fragenkatalog, den wir dazu an Dirk Lindemann und seinen Anwalt geschickt haben, haben wir keine Antwort bekommen.
Aber zeigt nicht auch die versuchte Brandstiftung, wie weit Dirk Lindemann bereit ist zu gehen, wozu er in der Lage ist?
Im Fall von Annettes Verschwinden hat die Polizei bisher eine Menge Indizien. Sie verdächtigt Dirk Lindemann. Sie ermittelt längst nicht mehr, nur in einem vermissten Fall. Sie glaubt an ein Tötungsdelikt. Ist es zu einem tödlichen Streit gekommen? Hat da ein Mann seine Frau aus dem Weg geräumt? Oder was ganz anders? Es fehlt das entscheidende Beweisstück. Die Leiche von Annette Lindemann.
Wir sind zurück bei der Polizei. Im Keller des Polizeipräsidiums Essen, wo Annika und Anja zusammensitzen mit Hendrik Heyer und Hans-Peter Elke, dem aktuellen und dem ehemaligen Sprecher der Polizei. Die beiden erklären, warum der Fund einer Leiche für die Aufklärung essentiell wäre.
Wenn wir jetzt auch vom Totschlag reden, dann ist es ein Streit, der eskaliert und es war vielleicht ein Schubsen. Und jemand fällt ungünstig, dann sind wir auch im Totschlag. Also es muss ja keine geplante Tötung sein. Also da sind so viele Eventualitäten offen und das wäre natürlich, da, wenn man dann wieder darauf guckt, dann wäre natürlich der Körper, die Leiche ein perfekter Spurenträger, um da mehr Indizien zu bekommen beziehungsweise Spuren zu bekommen. Wie ist die Person umgekommen? Ist sie gestürzt? Wurde sie geschubst? Haben wir eine konkrete Gewalteinwirkung? Wie wurde sie getötet? Das sind ja alles Fragen, die wir nicht klären können ohne die Leiche. Und deswegen haben wir einfach nur viele Hypothesen, die wir aufstellen können, die wir vielleicht mit Indizien füttern können, die wir aber nie zu 100% objektiv bewiesen bekommen.
Das sind ja genau die Fragen, die ein Gericht dann später klären muss. Sind wir im Bereich Totschlag? Sind wir im Bereich Mord? Hat möglicherweise sehr viel Vorbereitung dort stattgefunden? Warum ist der Wagen über so viele Wochen verschwunden gewesen? Das passiert ja auch nicht von jetzt auf gleich. Das muss ja schon auch möglicherweise sehr genau geplant werden, möglicherweise auch im Vorfeld schon geplant werden. Wie kann ich möglicherweise Annette Lindemann, sofern sie denn nicht mehr am Leben ist, wenn ich sie verschwinden lasse, muss ich mir auch Gedanken dazu gemacht haben?
Nach den Ermittlungen geht die Akte von der Polizei zur Staatsanwaltschaft. Die entscheidet dann darüber, ob Anklage erhoben wird.
Das geht jetzt weiter mit der Staatsanwaltschaft und mit den Gerichten, wo wir uns als Polizei auch zurückziehen und vielleicht mit dem Gefühl, wir haben alles daran getan, alle Spuren, alle Beweise zu sichern. Und jetzt bitte schön, Staatsanwaltschaft und Gerichte, kümmert ihr euch darum, wie es letztendlich ausgehen wird.
Das ausgebrannte Auto. Spürhunde, die zu Dirk Lindemanns Vater laufen. Verbrannte Matratzenreste. Daneben ein Hosenknopf von Annette. Blut im Schlafzimmer der Lindemanns. Dirk Lindemann, der versucht, einen Brand zu legen. Der ein Lügengeflecht aufbaut, um sein Doppelleben zu verheimlichen. Das sind die Ankerpunkte der Polizei bei den Ermittlungen. Doch von einer Leiche fehlt jede Spur.
Ich bin auch heute noch davon überzeugt, da ist wirklich jeder Spur und jedem Hinweis nachgegangen worden. Und wenn der noch so absurd gewesen ist und so verrückt sich das anhört, aber jeder einzelne kleine Hinweis hat immer nur in eine Richtung auf eine Person gedeutet. Und das war von Anfang an durchgängig durch alle Ermittlungen. Man hat immer wieder überlegt, müssen wir noch in eine andere Richtung gucken? Welche Möglichkeiten sind noch offen, dass wir nicht irgendwie zu einseitig hier irgendwo agieren oder ermitteln können?
Doch es hat sich keine andere Spur ergeben, sagt Elke.
Was war mit der Geliebten?
Die Affäre bzw. die Frau, die von Herrn Lindemann schwanger war, wurde logischerweise auch in Betracht gezogen. Ein Tatverdacht wurde dort auch geprüft, weil so eine Mordkommission ermittelt natürlich nicht nur einsträngig, sondern man hat viele Möglichkeiten, die man auslotet. Der Suizid, der war bestimmt auch ein Ermittlungsstrang, den man aber halt relativ früh mit der Erklärung lebensfrohe Frau, Familienmensch, dann kappen konnte. Aber gleichzeitig hat man auch gegen die Frau ermittelt, weil klar, aus logischen Gesichtspunkten, sie ist die Affäre, sie ist schwanger, sie möchte sich vielleicht, die Familie mit Herrn Lindemann gründen und dann würde natürlich die Frau im Weg stehen. Aber dann hat man in der Richtung ermittelt, konnte dann feststellen, dass sie zu der kalkulierten Tatzeit nicht vor Ort war. Ob sie schlussendlich irgendwie bei dem Abtransport der Leiche oder der weiteren Unterstützung in der Verschleierung der Tat möglicherweise beteiligt wurde, konnte auch nicht festgestellt werden. So hat sich der Tatverdacht nicht erhärtet und die Affäre bzw. Geliebte ist aus dem Fokus der Ermittlung gerutscht.
Ohne eine Leiche kommt die Polizei nicht weiter. Und solange sie keine findet, kann sie auch nicht mit Sicherheit feststellen, ob überhaupt eine Leiche abtransportiert worden ist. Ob es überhaupt eine Tat gab, die verschleiert wurde. Die Ermittlungen der Polizei haben im Juni 2010 begonnen. Angefangen mit den ersten Indizienfunden über das Brandstiftungsverfahren durch mehrere Instanzen. Bei der Suche nach Annettes Leiche vergeht viel Zeit. 4,5 Jahre lang wird ermittelt. Doch in all der Zeit findet die Polizei keine Leiche. Im Oktober 2014 schließlich werden die Ermittlungen gegen Dirk Lindemann eingestellt. Die Suche ist zu Ende. Der ungelöste Fall wird zu den Akten gelegt. Es gibt keine Anklage, keinen Prozess, den Susanne sich für ihre Freundin so sehr wünscht.
Dass man auch weiß, wo sie ist und dass man erfährt, was ihr widerfahren ist und dass sie auch ihre Ruhe findet und dass wir alle, also ich und die Angehörigen und die Verwandten und die anderen Freundinnen, dass wir auch einen Ort haben, an dem wir uns halten können, wo wir zu ihr gehen können und uns von ihr verabschieden können. Das ist ihr alles genommen worden. Das ist ja nicht da. Man hat sie nicht verdient.
Und dann, wenige Monate nach dem Ende der Ermittlungen, passiert doch noch etwas. Die Kripo rückt noch einmal aus, erzählt Polizeisprecher Elke.
Was kam dann, wo Sie dann gesagt haben, ah ja, wow, das ist jetzt etwas, wo wir tatsächlich wieder aktiv waren? Was war da der Auslöser?
Ja, das sind letztendlich die Zeugenaussagen, die zu diesem Zeitpunkt uns mitgeteilt wurden. Wenn zum Beispiel ein Angler sagt, ich habe in der Nacht von dann auf dann an der und der Stelle gesessen und dann hat mich gewundert, dass dort ein Fahrzeug auftaucht, ein schwarzer Mercedes, da bin ich mir ganz sicher, der dort verdächtig sich verhalten hat und das war kein Angler. Der hat mich aber auch nicht gesehen, weil ich im Dunkeln halt geangelt habe. Dann ist das natürlich ein Indiz, wo wir überprüfen, könnte das mit unserer Zeitschiene übereinstimmen. Und das war der Fall.
Es gibt einen neuen Hinweis. Das Auto von Annette wurde gesehen. Der Wagen, in dem Matratzen hätten transportiert werden können. Der Wagen, in dem ihre Leiche hätte transportiert werden können. Wenn die Polizei dort nachschaut, wo der Wagen in einer Nacht vor 5 Jahren gesehen wurde, findet die Polizei dann Annette? Was geschah mit Annette Lindemann ist ein Podcast der WAZ und 4 NRW-Lokalradios. Radio Emscher-Lippe, Radio KW, Radio Mülheim und Radio Oberhausen. Recherche und Skript: Annika Fischer, Anja Wölker und ich, Lea Tokarski. Redaktionelle Unterstützung: Oliver Hollenstein. Sounddesign: Joscha Grunewald. Grafik: Lena Lengner. Mitgewirkt: Sabrina Gärtner, Michael Rose, Sina Tamm, Celia Feigl, Frank Preuß, Oliver Wichmann, Kevin Mostatz, Annika Bönig, Thomas Bertram, Lukas Mansch, Sarah Bokowski, Theresa Plötz, Jacqueline Wagner. Besonderer Dank an Olaf Sandhöfer-Daniel und Michael Krechting.